Guten Morgen, liebe Gemeinde. Herzlich willkommen, lieber Zuhörer, zum drittletzten Sonntag im Kirchenjahr. Ich grüße euch mit dem Spruch für diese Woche aus Matthäus 5, Vers 9. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. An diesem Sonntag findet der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen statt. Es ist ein Erinnern daran, dass in vielen Ländern der Erde Christen leben, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Open Doors, eine Organisation im Dienst verfolgter Christen, lädt uns an diesem Tag ein, für diese Menschen zu beten. Open Doors ist ein überkonfessionelles christliches Hilfswerk, das sich seit 65 Jahren ungefähr und in mittlerweile rund 60 Ländern für verfolgte Christen einsetzt. Diese Hilfsprojekte richten sich nach den Bedürfnissen der verfolgten Christen. Da Open Doors jeweils vor Ort mit einheimischen Mitarbeitern zusammenarbeitet, kommt die Hilfe zielgerichtet an und kann auch immer wieder kurzfristig an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. Der Dienst von Open Doors wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen zum Beispiel darin, im Verteilen von Bibeln oder christlichen Schulungsmaterial, Ausbildung von Pastoren und Mitarbeitern in Untergrundgemeinden, in Gefangenhilfe und Unterstützung von Familien ermordeter Christen, Aufbau von Zufluchtsstätten sowie Hilfe zu Selbsthilfeprojekte für mittellose Christen in der Verfolgung, Nothilfeprojekte in Konflikt- und Katastrophengebieten, Vorträge und Hilfs- und Gebetsaufrufe an Christen in der freien Welt. Ja, und so einem Gebetsaufruf wollen wir auch nachkommen, denn dieses Jahr wollen wir für Algerien beten. Das andere Land, welches wir im Gebet unterstützen wollen, darf aus Sicherheitsgründen online nicht genannt werden. Algerien liegt in Nordafrika und hat ungefähr 42,62 Millionen Einwohner. Seine Hauptstadt ist Algier. 99% der Bevölkerung sind Sunniten. Der Islam ist Staatsreligion. Ja, ungefähr so 129.000 Christen leben in Algerien und gehören überwiegend der protestantischen Kirche an. Der christliche Glaube hatte sich eigentlich schon sehr früh im heutigen Algerien verbreitet, aber nach der islamischen Eroberung im 7. Jahrhundert verschwand die Kirche nach und nach. Seit den 80er Jahren gibt es wieder eine Erweckung in Algerien. Besonders unter der Volksgruppe der Berber im Norden des Landes. Nun gibt es auch wieder eine einheimische Kirche. Die ist klein, aber lebendig. Und sie wächst, obwohl sie unter Druck steht. Auf dem Weltverfolgungsindex für verfolgte Christen von 2020 hat sich Algerien gegenüber dem Vorjahr von Rang 22 auf Rang 17 verschlechtert. Die meisten Christen in Algerien sind Konvertiten mit muslimischem Hintergrund. Wegen ihres Glaubenswechsels droht ihnen Verfolgung durch die Familie. Aber auch die Regierung geht gegen Christen vor und hat in den vergangenen 2 Jahren bestimmt 15 Kirchen geschlossen. Auch vor Gewalt seitens der Regierung wird nicht zurückgeschreckt und diese Art ist neu in Algerien. Schauen wir uns noch kurz an, wie es sich als Christ in Algerien lebt. Jeder Versuch, einen Muslim von einem anderen Glauben zu überzeugen und ihn zum Verlassen des Islam zu ermutigen, ist gesetzlich verboten. Und der Glaubenswechsel selbst ist kein Verbrechen, jedoch strafrechtlich verfolgt werden die, die zum Glaubenswechsel ermutigen. Und das kann sogar 1 bis 3 Jahre Haft zur Folge haben. Aber am stärksten ist die Verfolgung von der Familie aus. Und dazu gehören unter anderem körperlicher Missbrauch, Verbannung aus der Familie und Vertreibung, aber auch Hausarrest, vor allem für Frauen. Scheidungen werden erzwungen oder Verlust von Erbansprüchen oder das Sorgerecht wird den Kindern für die Kinder entzogen. Wenn Christen öffentlich oder in sozialen Medien über ihren Glauben sprechen, kann dies wegen Anstiftung eines Muslims zum Wechsel seiner Religion zur Anklage gegen Blasphemie und zu Gewalt seitens extremistischer Muslime führen. Christen stehen unter Beobachtung durch ihr soziales oder privates Umfeld. Die Sicherheitskräfte überwachen Telefongespräche und E-Mails, besonders von engagierten und auch von leitenden Christen. Für Treffen gelten daher immer so große Vorsicht und Diskretion. Offensichtliche christliche Aktivitäten werden ganz schnell der Polizei gemeldet. Religiöse Bildung, die auf islamischen Prinzipien basiert, ist also in allen Grund- und Sekundarschulen Pflicht. Kinder christlicher Eltern müssen oder werden dazu angehalten oder gedrängt, kann man so sagen, an nichtchristlichen Unterricht oder dem allgemeinen Religionsunterricht teilzunehmen. Da Christen muslimischer Herkunft von der Regierung weiterhin als Muslime angesehen werden, gelten auch ihre Kinder als Muslime. So, wir haben jetzt einen kleinen Einblick in die Situation der Christen in Algerien bekommen und dann können wir uns auch beim Beten besser vorstellen, worum es geht. Gemeinsam wollen wir jetzt beten. Herr Jesus, wir danken dir für die Christen in Algerien. Wir danken dir für die Erweckung dort, trotz aller Widrigkeiten. Wir bitten für alle Christen, dass sie weiter mutig deine frohe Botschaft verkünden. Für Kinder aus christlichen Familien, dass sie standhaft sind, wenn sie wegen ihres Glaubens diskriminiert oder bedroht werden. Wir bitten für eine Wiedereröffnung aller Kirchen und für ihre staatliche Zulassung. Wir bitten für die Christen muslimischer Herkunft, dass sie Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Für die Christen aller Kirchen, dass sie die Einheit des Geistes bewahren. Herr, und wir wollen auch für die Regierung bitten, dass sie dich kennenlernen und ihr Volk mit Weisheit und Freiheit regieren. Dass die Christen im Glauben wachsen und tief in Gottes Wort verwurzelt werden. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wenn jemand dir gerne die Arbeit von Open Doors unterstützen möchte, kann er im Internet unter www.opendoors.de das Spendenkonto finden. Vielen Dank für alle Gaben.
Soweit der Bericht über Open Doors, eine Organisation, die viele gute Dienste für verfolgte Christen übernimmt. Der heutigen Predigt habe ich mit einem Fragezeichen versehen, die Überschrift gegeben: Verfolgung, ein Kennzeichen der Christen. Ob eine Werbeagentur wohl an dieses Lied gedacht hat, als sie vor rund einem halben Jahrhundert diesen darauf gründenden erfolgreichen Werbespot erfand?
Vor Gefahren bewahren weder Wachsamkeit noch starke Mauern. Da braucht man mehr. Eine Nürnberger Lebenspolice. Neu, noch flexibler, mit bewährter Qualität, macht finanzielle Sicherheit perfekt. Schutz und Sicherheit im Zeichen der Burg. Nürnberger Versicherungen.
Schutz und Sicherheit im Zeichen der Burg. Das war das Motto dieser Lebensversicherungsgesellschaft, die daher bis heute eine Burg in ihrem Logo hat. Ich habe von einem Finanzberater den Hinweis gelesen, dass wer seit Beginn der ersten Lebensversicherung um etwa 1820 sein Geld in solche Versicherungen, egal von welcher Gesellschaft, investiert hätte, der hätte es im Zuge der Zeiten mehr als ein halbes Dutzend Mal komplett verloren. Aber Sicherheit bietet eine Lebensversicherung noch an einer ganz anderen Stelle nicht, die ihr den sympathischen Namen gab. Das Leben endet für jeden mit dem unvermeidbaren Tod. Da hilft auch nicht das Geld, was solche Versicherungen nach dem Tod auszahlen, was allerdings der Hauptgeschäftszweck ist. Ein gutes Leben ist dem Versicherungsnehmer selbst vor diesem Ereignis erst recht nicht garantiert. Gleichwohl gab es in Deutschland 2017 rund 85 Millionen solcher Versicherungsverträge. Lebenssicherheit, das Versprechen der Absicherung, ist eben allein schon selbst als ungedeckter Scheck offensichtlich attraktiv. Schutz und Sicherheit, das ist es, was sich auch verfolgte Christen vielleicht nicht sehnlicher wünschen. Wir haben dazu eben aber leider Berichte hören müssen, dass genau diese Sicherheit jenen Christen bis hinein in ihre Familien fehlt. Es sind, wie wir hörten, Hunderttausende, nicht nur Einzelfälle. Doch gerade Christen haben doch sicher unter anderem eine Zusage im Kopf von einem ganz besonderen, nennen wir ihn einmal Versicherungsvertreter, der vielleicht sogar die Idee für den eben genannten Werbespot lieferte. Soweit das Lied von Martin Luther, »Ein feste Burg ist unser Gott«. Welcher evangelische Christ und regelmäßiger Gottesdienstbesucher Ü40 kennt dieses Lied Martin Luthers nicht fast auswendig? Erst am Reformationstag ist es wieder oft gespielt worden. Das klingt doch wie eine Versicherung. Gott ist deine Burg. Wer zur Zeit Luthers so eine Burg aufsuchte, war buchstäblich in Sicherheit. Luther selbst hatte diese Erfahrung ja auf der Wartburg gemacht. So schreibt er in der ersten Strophe: »Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen.« Aber muss das nicht allen verfolgten Christen wie ein Hohn vorkommen angesichts des täglich erfahrenen Leids? Wo ist Gott in ihrer Not? Hört er überhaupt zu, wenn heute Millionen Christen für ihre Schwestern und Brüder beten? Ändert sich dann morgen wirklich etwas in diesen Ländern? Und dann kommt auch noch der vorgeschlagene Predigttext von Open Doors für diesen Sonntag daher, der nur aus einem Satz besteht. Aus Matthäus, Kapitel 5, Vers 10. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Drei Gedanken zum Vers. Erstens, Missachtung und Verfolgung gehören zum Christsein. Zweitens, vielfältiges Leiden in der Welt ist auch für Christen unvermeidbar, aber kein Kennzeichen der Gottesferne. Und drittens, Leiden in der Welt ist für Christen oft unverständlich, aber nicht sinnlos. Zum Ersten. Missachtung und Verfolgung gehören zum Christsein. Eine Frau saß vor einigen Tagen in der Kirchenbank einer großen Kirche in Nizza in Südfrankreich. In sich selbst versunken, betete sie zu Gott. Plötzlich kommt von hinten ein junger Mann und schneidet ihr die Kehle durch. Sie stirbt in ihrem Blut. Eine weitere Frau in der Kirche und der herbeigeeilte Aufseher werden ebenfalls erstochen. Gerade in islamischen Ländern, wie wir hörten, gehören Benachteiligung und Verfolgung anderer Religionen zum Alltag, wie wir dies eben auch in dem Bericht aus Algerien gehört haben. Open Doors muss in jedem Jahr neu über viele solcher Schicksale berichten. Für uns sind das Nachrichten, die im Alltag kurz aufleuchten und danach wieder im Dunkel der Vergangenheit verschwinden. In der Mediengesellschaft stumpfen wir wohl immer mehr ab. Das alles gibt es seit Beginn der Christenheit. So schreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief im 3. Kapitel und dann im 6. Kapitel in Vers 4 und 5. Wir haben immer und oft Trübsal. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen. Soweit der Apostel Paulus. Seine Lebensgeschichte ist gleichsam ein Paradebeispiel für seinen dornigen Weg mit Christus, der mit einem gewaltsamen Tod vermutlich in Rom unter Kaiser Nero endete. Es wäre aber zu kurz gegriffen, Verfolgung nur auf gewaltsame Tode zu beschränken. Paulus hat bereits darauf hingewiesen, wo ein Christ erkennbar wird, sieht er sich Anfeindungen unterschiedlichster Art ausgesetzt. Bedrängnisse und Mühen sind alltäglich. So wirft die Berliner Zeitung Taz mit Blick auf Bedrückung von Christen in Flüchtlingsheimen in der Schlagzeile im Mai dieses Jahres der Organisation vor: Studie zu Christenverfolgung unseriös. Schon längst wird im sogenannten christlichen Abendland mit mindestens zweierlei Maß gemessen. So fragte ein Journalist der FAZ im Dezember 2016, ist ein umgestürztes Grabmal, eine zerstörte Jesusstatue, ein abgehacktes Gipfelkreuz, Ausdruck einer christenfeindlichen Strömung oder nur jeweils ein dummer Akt des Vandalismus, als der das in der Regel öffentlich wahrgenommen wird? Geschändete jüdische Friedhöfe oder an Wände geschmierte Nazisymbole werden jedenfalls zu Recht skandalisiert, als Anfänge von etwas, dem zu wehren ist. Zitat Ende. Aber wie sieht es in unserer persönlichen Umgebung aus? Ist es auch heute richtig, was im 2. Timotheusbrief in den Versen 12 bis 14 steht? Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Nein, lieber Timotheus, so mögen wir vielleicht antworten, 2020 ist das anders. Wenn man sich als Christ ein Land aussuchen würde, in dem man sicher leben könnte, dann sollte die Wahl zweifellos auch auf Deutschland fallen. So sagt es auch der Weltverfolgungsindex 2020 von Open Doors. Aber Verfolgung kann und muss man auch etwas breiter verstehen. Bin ich noch nie wegen meines Glaubens bedrückt, verspottet, missachtet, belächelt, in Gesprächen angegriffen oder wie auch immer irgendwie anders behandelt worden? Auch das gehört von Anbeginn zum Christsein dazu. Genauer gesagt, zum Glauben an den lebendigen Gott. Die Geschichte Israels ist randgefüllt mit Beispielen der Bedrückung und Unterdrückung. Jesus selbst hält das für ganz normal und fasste es mit den Worten zusammen: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Matthäus 5. Vers 11. Wenn uns das noch nie passiert ist, liegt das sicherlich auch an unserem Heimatland. Aber könnte es ebenfalls damit zu tun haben, dass unser Christsein in unserem Alltag viel zu oft gar nicht erkennbar ist? Vielleicht hilft der Satz des Paulus aus Römer 12, Vers 2 weiter. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Das wird allerdings gewiss auch heute zu manchen Unbequemlichkeiten führen. Und genau daran sind Christen auch erkennbar. Anfechtung und Bedrückung muss man nicht suchen. Sie kommen einfach, wenn wir den christlichen Auftrag ernst nehmen. Wehe, wenn jedermann gut über euch redet, denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. So sagt es Jesus einmal, Lukas 6, Vers 26. Nachfolger sein heißt anders sein. Weder ist man damit jedoch ein besserer Mensch, noch ist man in diesem Leben automatisch besser dran. Aber genau da kommt die Frage wieder hoch: Wie kann Gott das zulassen? Sie führt zum zweiten und sicherlich sehr gewöhnungsbedürftigen Gedanken: Vielfältiges Leiden in der Welt ist auch für Christen unvermeidbar, aber kein Kennzeichen der Gottesferne. Die CLV, die christliche Lebensversicherung, so nenne ich sie mal, scheint noch schlechter zu sein als ihre irdischen Versicherungsangebote. Atheisten finden hier reichlich Nahrung für die Behauptung, dass es diesen Gott gar nicht geben kann. Und dieser Jesus von Nazareth scheint das dann auch noch zu toppen. Sagt er in diesem Predigtvers aus der Bergpredigt nicht sinngemäß: Alles nicht so schlimm, liebe verfolgte Brüder und Schwestern. Im Himmel bekommt ihr eine Premiumvergütung für eure teilweise tödlichen Verfolgungen. Der zum Gottesleugner gewordene Nietzsche stellte einst angesichts des vielfältigen Leids verbittert fest, dass die Belohnung im Himmel nur eine billige christliche Vertröstung sei. Wie kann es denn ein liebender Gott zulassen, dass viele seiner Leute, und oft waren es die Besten, in den letzten 2000 Jahren getötet wurden oder unter elenden Bedingungen den Rest ihres Lebens fristen mussten und müssen? Entweder ist die einfache Antwort dazu, dass es keinen Gott gibt, wie Nietzsche überzeugt war, oder es wird kompliziert, sieht Gott einfach nur zu? Hat er, der Allmächtige, nicht die Macht, seine Leute zu bewahren? Und noch schlimmer, da sind zwei auf dem Felde, der eine wird vom Blitz erschlagen und der andere lebt weiter. Es ist wohl eines der schwierigsten Kapitel der Christentumsgeschichte, das niemals in ein paar Minuten Predigt befriedigend beantwortet werden kann. Und wer bin ich, dass ich es versuchen würde? Die wichtigste Aussage ist sicher jene, die schon ein Psalmist im Alten Testament traf. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Soweit Psalm 73, 23 folgende. Das Leiden in der Welt ist Fakt und ebenso nach christlicher Überzeugung, dass Gott da ist als der verborgene Diesseitige und nicht nur als der jenseitige Zuschauer der Weltgeschichte. Christen in aller Welt erhalten vielfältig Kraft von Gott in ihren bedrückenden Situationen. Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. So sagt es Paulus in 2. Korinther 4, 8 und 9. Bei Joachim Konrad, dem letzten Pfarrer von Breslau, dessen Schwester als Ärztin im Dresdner Feuersturm 1945 umkam, habe ich gelesen, ich zitiere, im Schicksal fasst uns die linke Hand Gottes, die uns seiner formenden Rechten zureicht und entgegenhält. Zitat Ende. Martin Luther war überzeugt, dass Leidenserfahrungen, so sagt er, die uns gleich von ihm scheiden wollen wie eine Wand oder Mauer, er steht verborgen und sieht doch auf mich und lässt mich nicht. Soweit Luther. Gott ist da, auch und gerade im Leid. Aber was geschieht in der rechten Hand Gottes mit dem Leid? Ein letzter Gedanke dazu. Leiden in der Welt ist für Christen oft unverständlich, aber nicht sinnlos. Noch einmal Joachim Konrad. Er sagt, Leidensschicksale sind die eigentlichen Bewährungsproben des Glaubens. Wer kann dem widersprechen? Die trüben Novembertage des Lebens sind die Prüfsteine für unseren Glauben, auch wenn der Hinweis des Jakobus an diesen Tagen nicht so recht in unser Herz gehen will. Er sagt, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Jakobus 2, gleiches ist auch bei Paulus im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 3 folgende zu lesen. Die Psychologie kennt auch die positiven Wirkungen des überwundenen Leids. Der amerikanische Psychologe und Philosoph Jonathan Haidt nennt in seinem Buch Die Glückshypothese 3 Pluspunkte der Leiterfahrung. Erstens, der erfolgreiche Kampf gegen das Leid bringt Widerstandsfähigkeit. Zweitens, Leid festigt Beziehungen im Familien- und Freundeskreis. Drittens, Leid ändert die Lebenseinstellung, setzt neue Prioritäten. Auch wenn man dem nicht in allen Punkten uneingeschränkt zustimmen kann, denn oft zerstört Leid auch Beziehungen und ordnet sie neu. Aber auch das belegt die lebensverändernde Kraft von leidvollen Erfahrungen, gerade auch für den Glaubenden, der nicht selten durch das Fegefeuer des Lebens geht, wie ein Buchtitel von Erich Schick schon aus dem Jahr 1937 lautet. Wir erinnern uns vielleicht zu selten in unserem gemütlichen Alltag daran, welchen Auftrag Jesus uns mit auf unseren Lebensweg gab. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Lukas 14, 27. Gemeint ist nicht, wie wir wissen, die schmückende Kette mit dem goldenen Kreuz. Luther sprach einmal davon, Glaube sei getroste Verzweiflung. In allem, was uns schicksalhaft widerfährt, dürfen wir mit Luther wissen, durch die Fenster des Dunklen lässt Gott sich sehen. So fasse ich zusammen. Erstens, Missachtung und Verfolgung gehören zum Christsein. Zweitens, vielfältiges Leiden in der Welt ist auch für Christen unvermeidbar, aber kein Kennzeichen der Gottesferne. Und drittens, Leiden in der Welt ist für Christen oft unverständlich, aber nicht sinnlos. Denken wir heute an diesen Tagen an jene Brüder und Schwestern, die nicht das Glück haben, in unserem Land ihren Glauben leben zu können und zu leben. Haben wir im Gebet offene Herzenstüren für sie, eben Open Doors. Und für sie, wie für uns gilt, was Paulus uns im Blick auf Leid und Elend fragt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht in Psalm 44, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8, 35, folgende. Amen.